Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo, mein Name ist Marc Lipuna. Herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast. Im Mai diesen Jahres habe ich ihn gestartet und ohne Unterbrechung jede Woche, in der Regel sonntags, eine Episode veröffentlicht. Nun sind wir also bei Nummer 35 und zugleich der letzten Ausgabe im Jahr 2020. Für diese, die zwischen Weihnachten und Silvester rauskommt, habe ich nach einem historischen Text gesucht, der über Weihnachten oder Silvester in Berlin erzählt. Ja, und so habe ich André Förster vom Verlag für Berlin-Brandenburg, den ihr in Episode 25 kennenlernen konntet, gefragt, ob er nicht eine Idee hat. Und die hatte er. Er gab mir ein Buch, das einer seiner Autoren herausgegeben hat, nämlich Michael Bienert. Und auch dieser dürfte denjenigen unter euch, die regelmäßig hier zuhören, kein Unbekannter sein. Mit ihm sprach ich in Folge 21 über Bertolt Brechts Berlin und erst kürzlich über das kunstseidende Berlin Irmgard Keuns. Das Buch, das Michael Bienert wiederentdeckt und etwas mehr als 100 Jahre nach seiner Erstausgabe neu herausgegeben hat, heißt »Die Entdeckung Berlins« und wurde von Henry F. Urban geschrieben. Über Urban selbst weiß man erstaunlich wenig. Geboren wurde er 1862 in Berlin. Im Alter von 25 Jahren wanderte er in die USA aus und wurde 1899 in New York eingebürgert, wo er 1924 starb. Von New York aus schrieb er Feuilletons, Artikel und Erzählungen, unter anderem für die illustrierte Münchner Wochenschrift Jugend, für das Berliner Tageblatt und den Berliner Lokalanzeiger. Darüber hinaus erschienen Anfang des 20. Jahrhunderts Erzählungsbände und ein Roman über das Leben in Amerika im Berliner Concordia Verlag. Von Februar bis Oktober 1910 veröffentlichte Urban, der für wenige Jahre nach Berlin zurückgekehrt war, im Berliner Lokalanzeiger seine Berlin-Entdeckungen, die 1911 als Buch erschienen und einen beachtlichen Erfolg gehabt haben müssen. In seiner dritten Entdeckung erzählt Urban auf knapp 7 Seiten von Weihnachtsvorfreude, Bescherungen und Neujahrsritualen und vergleicht hierbei Berlin immer wieder mit New York. Und so freue ich mich, euch nun auf eine kleine Zeitreise mitnehmen zu können ins weihnachtliche Berlin vor 111 Jahren. Das Berliner Weihnachtsfest und die Berliner Neujahrsfeier. Würden sie noch den poesievollen Zauber besitzen, der mir aus meiner Kindheit in reizvoller Erinnerung war? Das Bild aus der Kindheit hatte ganz besondere Farben und Formen. Da lag Schnee auf den Straßen und auf den Plätzen standen in langen Reihen grüne, harzduftige Tannenbäume, zwischen denen ich wandern konnte wie in einem Wald. Das war der Wald des Weihnachtsmannes mit dem langen, weißen Bart und dem dicken Pelz und dem geheimnisvollen Sack auf dem Rücken. Aber der wahre Inbegriff aller weihnachtlichen Wonne war der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz. Dort stand eine kleine Stadt aus gebrechlichen Buden mit engen Gässchen, in der es furchtbar lustig herging, trotz Schnee und Eis. Da herrschte ein Heidenlärm von Ausrufern und von tausenderlei Musikinstrumenten für die Kinder, herrlich duftete es nach Pfefferkuchen und der Glanz der tausenderlei bunten Herrlichkeiten, die da auslagen, blendete fast die weit geöffneten Kinderaugen. Und die Eltern oder die Angehörigen genossen die Wanderung durch die feenhaften Gässchen mit, wegen der Kinder oder weil sie selber als Kinder mit rot gefrorenen Nasen und glänzenden Augen hier herumgewandert waren. Genau die gleiche Stimmung erfüllte das Heim wochenlang vor dem Feste. Überall spürten wir den Weihnachtsmann, auf den dunklen Treppen, in den dunklen Ecken, bei den vielen Paketen, die kamen und in geräumigen Schubladen verschwanden, bis der schier überirdische Kerzenglanz durch die weit geöffnete Tür strömte, zum äußeren Zeichen, dass das Fest nun wirklich da war. War das alles noch so? Es musste köstlich sein, wenn es noch so war, denn New York hat keine weihnachtliche Poesie. Es hat keine Zeit dazu, es muss Dollars machen, immerzu, auch zu Weihnachten. Wo St. Dolarius herrscht, ist für Santa Claus, wie sie den Weihnachtsmann dort nennen, wenig Raum. In New York ist das Weihnachtsfest mehr ein verschwenderisches Schenken nach rechts und links, oft fehlt sogar der Tannenbaum. Ihn ersetzen nach holländisch-niederdeutscher Sitte Strümpfe, die die Kinder abends am Kamin aufhängen und die der Weihnachtsmann in der Nacht heimlich mit hübschen Sachen vollstopft, wenn er durch den Schornstein gekommen ist. Und fast immer ist die Witterung in New York gerade zu Weihnachten spätherbstlich, milde und schön. Just die Hauptsache fehlt dem New Yorker Weihnachtsfest. Der echte Weihnachtszauber mit seinem Eis und Schnee und seinem Dämmerlicht und seinen tausend Erwartungen und Heimlichkeiten und Märchenhaftigkeiten und seinem Gemüt. Wie war es in Berlin Wilhelms II.? Eis und Schnee vermisste ich auch hier. Vor dem weltstädtischen Verkehr war der Weihnachtsmarkt und seine entzückende Poesie geflohen, weiter hinaus, irgendwohin, weil er zu sehr im Wege war. Als der Weihnachtsmarkt ein Verkehrshindernis wurde, schob man ihn polizeilich ab. Hier und da nur fand ich die alten Weihnachtsbuden von ehemals, scheu in Ecken und Winkel gedrückt, gleichsam als ob sie fühlten, dass sie eigentlich nicht mehr am Platze waren. Eins war geblieben, der würzige Tannenwald in den Straßen und auf den Plätzen und das behagliche, weihnachtliche Dämmerlicht. Wie einst konnte ich inmitten der Häuser zwischen grünen Tannen dahinwandern und ihren harzigen Geruch einatmen. Und überall war noch, wie ehedem, dasselbe Hasten und Drängen eiliger Menschen, die irgendetwas kaufen wollten oder gekauft hatten. Kurzum, die alte Berliner Weihnachtsatmosphäre fand ich wieder, trotz der verschiedenen Dinge, die fehlten. Ich fand sie auch in den Häusern, in den Wohnungen, lange vor dem Heiligen Abend und am Heiligen Abend erst recht. Den Weihnachtsabend verbrachte ich beim Onkel, der früher in New York gelebt und als Fabrikant verschiedene Schäfchen ins Trockene gebracht hatte. Er war immer gut Deutsch und ist es geblieben, auch in der Feier des Weihnachtsfestes. Vor der Bescherung war er mit dem Vetter in der Kirche gewesen. Das gehörte bei ihm ebenso zum Heiligen Abend wie die Karpfen in Bier zu Mittag. Das uralte, echt Berliner Weihnachtsessen und Silvesteressen. Und überall in der Wohnung duftete es nach dem Tannenbaum, der in der guten Stube im Erker stand, über und über mit Silberflitter und Lichtern geschmückt. Sonst nichts. Die steckte der Onkel an, sehr feierlich. Dann setzte sich Vetter Karl ans Klavier und spielte »Stille Nacht, heilige Nacht«, das wir alle mitsingen mussten, und darauf kam »O du selige, o du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit«. So war es damals immer gewesen und so ist's auch heute noch. Nun erfolgte die Bescherung. Zuerst wurde Marie, das Mädchen für alles, gerufen. Die Tante führte sie an den weißgedeckten Tisch, wo all die Herrlichkeiten lagen. Da war für Marie Stoff zu einem Kleide, ein Hauskleid, ein Flanellunterrock, 6 Hemden, ein Fächer, eine Flasche Parfüm, Marzipan aus Lübeck, Pfefferkuchen und vor allen Dingen klingender Mammon. Das war eine Freude für Marie, sie strahlte über das ganze rotbackige Gesicht. Das Parfüm, erklärte sie, sei das Schönste. Woraus zu ersehen, dass ein Mädchen für alles seine Ideale für sich hat. Wahrscheinlich ist es ihr Ideal, so am Arme eines schönen Delikatessenverkäufers durch den Ballsaal zu flitzen und nach frischen Maiglöckchen zu duften. Auch ein rotbackiger Musketier ist nicht übel, aber ich hörte, dass Marie höher hinaus will. Jedenfalls sollen ihr die Maiglöckchen dabei helfen. Denn so etwas ist das Kennzeichen einer feinen Dame. Feine Damen riechen schön. Beneidenswerte Menschen, die mit Maiglöckchen glücklich gemacht werden können. Sodann beschenkten wir anderen uns. Zuletzt blies Vetter Karl mit Hilfe eines Blaserohrs und Zeitungspapiers die Lichter aus und im Nebenzimmer servierte Marie das Essen. Sie duftete bereits nach Maiglöckchen und sah ganz verklärt aus. Aber während wir aßen, erklangen gedämpft über uns und unter uns abermals fromme Weihnachtslieder zu Klavierbegleitung bei guten Nachbarn, denen der Weihnachtsmann jetzt erst erschien. Und jubelnde Kinderstimmen lösten den Gesang ab. Als ich durch die einsamen nächtlichen Straßen nach Hause wanderte, sah ich allenthalben noch hellen Lichterglanz an Weihnachtsbäumen. Am nächsten Morgen schmetterten im Hause Kindertrompeten und rasselten Kindertrommeln. Auf der Straße aber stand ein kleines, flachsblondes Kerlchen in Husarenuniform mit einem Säbel an der Seite und nahm die Huldigungen von 2 kleinen Mädchen entgegen, von denen ihm eine vor Entzücken ihren halben Pfefferkuchen überreichte. »O du Fröhliche! O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Du bist das wirklich noch in Berlin und in Deutschland. In New York gibt es nur einen einzigen richtigen Weihnachtsfeiertag und dann setzt die Dollarjagd sofort wieder ein. In Berlin dauert das Fest noch heute bis zum neuen Jahr, für die Kinder sicherlich. Und auf diese allein kommt's ja an. Die zweite Frage war zu beantworten. Wie feiert das Berlin Wilhelms II. Das Ende des alten und den Beginn des neuen Jahres? Genau genommen fand ich wenig Unterschied in der Feier zwischen New York und Berlin. Dort wie hier der gleiche Radau, um berlinisch zu reden, auf den Straßen. Was sich in New York am Broadway abspielt, spielte sich hier in der Friedrichstraße und unter den Linden ab. Wie viele Geschäfte auf dem Broadway am 31. Dezember ihre Türen und Schaufenster mit Bretterverschlägen zum Schutze gegen die Radau-Brüder vernageln, so machen sie es in Berlin in der erwähnten Gegend auch. Manche Berliner Cafés und Restaurants schließen beim Jahreswechsel völlig. Die Weinseligen haben früher so viel zerschlagen und zerbrochen, dass der Verlust dadurch für den Inhaber größer war als die Einnahmen. Und hier komme ich auf den einen großen Unterschied zwischen der Berliner und New Yorker Neujahrsfeier. In New York sind sie bei aller Ausgelassenheit gutmütiger und zeigen mehr Selbstbeherrschung. In Berlin tritt zu viel Rohheit zutage. Es ist merkwürdig, wie wenig sich in Berlin darin geändert hat. Manche behaupten sogar, es sei noch schlimmer geworden, seit die Stadt so über Nacht ins Riesenhafte gewachsen ist. Ich selbst habe das alte Jahr bei Bekannten rausgeschmissen, wie mein Barbier sich ausdrückte, mit dem üblichen Punsch und Pfannkuchen, dem Heringssalat und Bleigießen und allerlei niedlichen Silvesterscherzen, als da sind allerhand kleine Fische, Krüge, Körbchen, Stiefel aus Blei, die innen hohl sind und kleine Zettel mit gedruckten Prophezeiungen für die Zukunft enthalten. Das Blei wurde zum Gießen benutzt. Ich habe mir ein Schloss ergossen mit einem wunderschönen Garten drumherum und eine dicke Automobilkutsche darin. Das bedeutete jedenfalls fette Honorare. Dann waren da hohle Nüsse mit allerhand winzigen Ankern, Herzen, Kleeblättern und Babys drin, falsche Pfannkuchen mit Salz bestreut und Papierschnitzeln gefüllt, die unter die echten gemischt werden, kleine Hüte, die angezündet werden, explodieren und die ganze Gesellschaft mit Konfetti, also bunten Papierstückchen, überschütten. Und dazu brannte noch einmal der Weihnachtsbaum. Am nächsten Tag kamen, genau wie in New York, die Gratulanten. Als erster der fürchterliche Neujahrskater. Mich hatte er diesmal verschont. Dann kam der Pförtner. Danach kamen die Briefträger, ihrer vier mit dem Geldbriefträger. Es ist ihnen amtlich untersagt, zu Neujahr zu gratulieren. In New York tun sie's. Aber sie erhalten ihr Neujahrsgeld trotzdem. Denn auch sie vermögen einem Menschen unendlich viel besondere Gefälligkeiten zu erweisen. Und dann sind sie wirklich die angenehmsten und freundlichsten Beamten, die man sich vorstellen kann. Ihnen folgte der Müllkutscher, der im Keller Müllschluckerabfälle entfernt, auch ein wichtiger Herr und unendlich netter als sein New Yorker Kollege. Das niedliche Bäckermädchen überreichte sogar einen auf blauem Papier gedruckten gereimten Glückwunsch, dessen erster Vers lautete: Bei jener Fleischnot, die wir jetzt haben, ist es noch ein Glück, dass es billige Schrippen gibt, denn Knüppel, Hörnchen, kurz des Bäckers Gaben, sind doch bei jedermann mit Recht beliebt. Freilich war das Bäckermädchen nicht so ganz sicher, ob das Backwerk billig bleibt, denn der Staat braucht immer mehr Steuern. Daher sang es philosophisch zum Schluss: Wer weiß, was uns die künftigen Zeiten bringen. Mein Wunsch für euch, er werde künftig wahr, mög er empor zum Sternenzelte dringen, nur Glück und Heil bring euch das neue Jahr. Aber das Bäckermädchen wurde weit überflügelt von dem Milchmädchen. Sie rückte mit einem hellgelben Zettel an, der einen ebenso kurzen wie ungereimten Glückwunsch enthielt. Er lautete von Anfang bis Ende: Wer nie den Kaffee schwarz genossen, wem nie die Sahne früh gefehlt, der weiß es nicht wie solch ein Frühstück. Drum heil den Kühen, deren Milch uns so wohl bekommt, so gut uns tut, und heil uns Mädchen, die sie bringen. Ihr seid uns doch gewisslich gut, auch in dem Jahr, das neu beginnt. Versprechen pünktlich wir zu sein und wünschen euch für alle Tage des Lebens schönsten Sonnenschein. Dargebracht vom Milchmädchen. In New York dichten weder die Milchmädchen noch die Bäckermädchen. Am ersten Neujahrsfeiertag war ich mit ganz Berlin auf den Straßen. Es war der große Katerbummel nach der Silvesternacht, der auch in New York eine geheiligte Einrichtung geworden ist. Das Wetter war schön und auf der Straße unter den Linden drängten die Menschen in dichten Scharen. Noch flatterten an den Zweigen der Bäume die langen, bunten Papierstreifen, die von den Übermütigen der Neujahrsnacht aus den Fenstern oder vom Deck der Omnibusse auf Straßenpassanten herabgeworfen worden waren. Wie wenn fantastische, tropische Schlingpflanzen an den Bäumen hingen, so sah es aus. Der Kaiser kam in seinem Automobil daher. Die Menge grüßte respektvoll, aber gerade als die Herren die Hüte abnahmen, steckte des Kaisers große Dogge den Kopf zum offenen Wagenfenster hinaus und es erhob sich ein schallendes Gelächter. »Na, die hab ich nicht gegrüßt«, erklärte eine empörte Männerstimme, und das Gelächter erneute sich. »Das neue Jahr fängt ja lustig an«, bemerkte mein Nachbar. »Eine gute Vorbedeutung für Kaisers und uns alle.« Das war sie, die 35. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts mit einem Text von Henry F. Urban aus dem 1911 erstmals erschienenen und 2014 im Verlag für Berlin-Brandenburg wiederaufgelegten Buch »Die Entdeckung Berlins«. Ich wünsche euch allen einen ruhigen Jahresausklang und einen guten Rutsch ins neue Jahr, das hoffentlich ein wenig mehr Normalität in unser aller Leben bringt. Mein Name ist Marc Lipuna. Wir hören uns, wenn ihr mögt, im neuen Jahr wieder. Bis dahin, alles Liebe und Gute, allem voran Gesundheit. Nichts scheint mir in den letzten Monaten wichtiger geworden zu sein als dies.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.